Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 221. Sendung Computer Club 2. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Ja, und Wolfgang Rudolf bestimmt auch.
Mich begrüßt du bestimmt auch. Das finde ich aber nett von dir. Ich begrüße dich auch, Wolfgang.
Ja, gut.
Und ich begrüße natürlich auch alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer.
Wir haben heute etwas vor. Da geht es ums iPhone. Etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Das iPhone ist geknackt und jetzt muss man abwarten, was damit alles so geschieht.
Das wird uns Peter Welchering erzählen.
Ja, und dann haben wir einen Professor Steinmann, der ist bei einem Seminar in Dachstuhl dabei gewesen, ein fürchterlicher Name, das muss er uns selbst erklären. Und Professor Steinmann ist Professor an der Fernuniversität in Hagen. Und jetzt geht es los mit einem Thema, wo man sich, glaube ich, auch ein bisschen Gedanken machen muss, denn da läuft ja auch nicht alles so ganz richtig, oder?
Naja, heute vor einer Woche, am 12. April, begann die Versteigerung dieser neuen Frequenzen für LTE. So, also man muss erstmal aufteilen. Einmal hat die Bundesregierung eine Initiative gestartet, dass bis Ende dieses Jahres das Breitbandnetz, das Kabel, ausgebaut werden soll, soweit, dass möglichst alle bisher unterversorgten Gebiete mitversorgt werden. Das ist ein hehres Ziel und absolut nicht zu erreichen. Wir werden sehen, dass nichts dabei rauskommt, aber man hat eben mal was gemacht. Auf der anderen Seite soll bis 2016 aber diese Anbindung per Funk erfolgen können und deswegen werden Frequenzen versteigert. Da gibt es einmal diese sogenannte digitale Dividende. Das hat aber nun nichts mit Dividende zu tun, sondern das kommt von Divide, vom Aufteilen.
Ja, das ist falsch übersetzt worden.
Ja, weil haben ja unser analoges Fernsehen abgeschaltet und können jetzt durch digitales Fernsehen, weil man digitale Signale ja komprimieren kann, also im Grunde genommen reduzieren auf das, was man anschließend nicht sieht, wenn man es wiedergibt, so Faktor 6 bis 7 bessere Effizienz, Frequenzeffizienz. So, und da hat man im oberen Bereich, da wo bisher UHF ganz oben war, einige Kanäle weggenommen und hat dann auch für Funkmikrofone zum Beispiel, was wir benutzen, wenn wir unterwegs sind, auch gesagt, also da läuft jetzt die Genehmigung aus, jetzt habt ihr Pech gehabt, jetzt müsst ihr euch neue kaufen und hat einen Bereich geschaffen und das ist diese digitale Aufteilung jetzt. Und da ist ein Frequenzbereich frei geworden. Das ist ein sehr interessanter. Der geht von 790 MHz bis 862 MHz, weil dort doch die Ausbreitungsbedingungen sehr, sehr gut sind. Dann gibt es weitere Bereiche, zum Beispiel 1,8 und 2,0 GHz. Die werden jetzt das zweite Mal versteigert. Die wurden schon mal versteigert, die liegen auch in dem Bereich, aber nicht auf diesen Frequenzen. Das wäre albern. Das wurde schon mal versteigert, aber diese Firma, die hat das Handtuch geworfen und damit sind die frei geworden. Es gibt im Moment noch anhängige Klagen für diesen Bereich, aber man gibt denen nicht sehr große Chancen. Und dann gibt's einen ganz neuen Bereich bei 2,6 Gigahertz. Das ist natürlich so kurzwellig, dass oberhalb dessen, wo unsere Überwachungskameras sind, wo WLAN ist, wo Bluetooth ist und ähnliche Sachen, diese ganze bei 2,4 Gigahertz ist, also da oben drüber, da sind die Reichweiten nicht sehr groß und das geht bis an die nächste Wand und dann nicht mehr weiter. So, und diese Versteigerung ist gestartet worden. Wann sie beendet ist, weiß keiner, weil so lange, wie geboten wird, innerhalb eines gewissen Zeitraums muss das nächste Gebot da sein, so lange läuft die auch weiter. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten. Man erwartet natürlich nicht, wie bei der letzten Versteigerung vor 10 Jahren, irgendwie
100 Milliarden D-Mark. 100 Milliarden D-Mark.
Von knapp 50 Milliarden Euro, sondern realistische Schätzungen gehen davon aus, 5 bis 8 Milliarden werden im Moment erwartet. Macht ja auch Sinn, denn wenn eine Firma sich übernimmt und anschließend kaputt geht, hat keiner etwas davon.
Hm. So. Hat man denn schon Preisvorstellungen so gehört?
Ja, ich sagte ja, 5 bis 8 Milliarden erwartet man
alle.
Realistisch.
Ja. Für alles.
Für alles zusammen. Ja. So, und jetzt müssen wir dann einfach mal abwarten, wie es denn weitergeht. Diese Frequenzbereiche müssen, die ersteigert werden, die müssen nacheinander erschlossen werden. Das heißt, die müssen Schritt für Schritt genutzt werden. Und immer erst, wenn der eine Bereich zu 90% flächendeckend versorgt ist, erst dann darf der nächste weiterverwendet werden. Mhm. Bis 2016 muss es soweit sein. Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Deutschland ist hier Vorreiter, löblicherweise. Es gibt aber andere europäische Länder, die haben ihr analoges Fernsehen noch gar nicht abgeschaltet. Und ob die das schaffen bis 2012, wie es vorgeschrieben ist von der EU, das abzuschalten, das weiß keiner. Jetzt guckt man also schon von der EU auf diese bösen Staaten und droht denen und sagt, jetzt müsst ihr aber, habt zwar kein Geld, wir haben zwar Krise, aber jetzt müsst ihr abschalten. Also da gibt es noch einige Hürden und einige Probleme zu überwinden.
Wer hängt denn da hinterher? Also Rumänien und so? Oder?
Nein, auch im Westen von Europa gibt es auch noch Länder. Ja. Wenn wir uns mal überlegen, dass dieses mobile Web in der Hauptsache durch Videodaten angetrieben wird. Die Bandbreiten, die werden ja im Moment derart belastet, weil immer mehr Videos über das Internet laufen, und dann auch über das Funkinternet laufen werden. Dann ist das schon enorm. In diesem Jahr in Deutschland sind aber 20 Millionen mobile Internet-Endgeräte verkauft, also sollen nach Prognosen verkauft werden. Und 9,7 Millionen mobile Bookreader, das muss man sich mal überlegen. Also Smartphone mit Smartphones zusammen. Ja. Das sind also riesige Zahlen und die sind ja nun sogenannt always on, also immer online. Und das ist eine Geschichte.
Du spürst das schon, wenn du mit so einem Stick ins Internet gehst hier in Köln. Ich habe den ja schon fast zwei Jahre gehabt und da war das am Anfang war das noch alles schön, das flüssig und so. Und heute fängt das schon an zu zuckeln.
Ja, ist ja ganz klar. Ja. Es sind ja immer mehr Leute da und man geht ja nicht mehr aus dem Internet heraus, sondern man ist eben immer online und empfängt seine Mails und bekommt seine News und hat seine RSS-Feeds und den ganzen Kram. Also die Welt hat sich geändert. Es ist absolut notwendig, was da jetzt passiert. Diese Versteigerung ist auch absolut notwendig, die da jetzt passiert, damit die Firmen dann die Sicherheit haben und auch investieren können. Und wir werden sehen, wer macht das Rennen. Wir werden es abwarten müssen. Und wir können nur hoffen und Daumen drücken, dass bald auch in allen kleinen Ortschaften, und da soll übrigens angefangen werden, das ist ja auch eine Vorgabe, das soll also nicht in Großstädten, sondern in kleinen, unversorgten Gebieten angefangen werden.
Ich werde nicht mitsteigern, das steht schon fest.
Du nicht?
Nein.
Aha, na gut. Wenn du nicht mitsteigerst, dann kann auch nicht viel passieren. Wolfgang Back. Ja. Heute früh, ich aß gerade mein Frühstücksei, klingelte das Telefon.
Ja.
Und das erinnerte mich an Apple.
Warum?
Ja, ich war dann so ein iPhone-Betreiber da, weil ich habe telefoniert und mein Ei gegessen. Aber so. iPhone ist ja nun für viele unserer Zuhörer ein Reizthema. Sobald man irgendwie nur Apple schief anguckt, dann geht ein Mordsgezetere los. Irgendwo von Sachlichkeit ist da nicht mehr viel zu hören. Doch es gibt 2-3 Ausnahmen, die ich kenne, die wirklich als Apple-Freunde auch sachlich sind. Nur, das wird ja derart in den Himmel gelobt. Alles, was von Apple kommt, egal was es ist, das ist nicht mehr schön. Aber selbst Apple macht Fehler. Hast du davon gehört?
Von dem Betriebssystem-Knack?
Von dieser neuen Geschichte, die da ist.
Ich habe ja nun ein iPhone. Ich bin auch ganz froh eigentlich darüber, dass ich eins habe. Zumindest, dass ich das mal so ein paar Monate mindestens da so schöne Apps benutzen konnte. Gibt's wirklich ganz tolle Dinge
dabei. Wieso konnte? Darfst du nicht mehr?
Doch, ich kann auch noch, aber es wird nicht mein Telefon bleiben bis zum Schluss meines Lebens.
Nee, da musst du größere Tasten haben, weil die anderen nicht mehr siehst.
Nee. Also am Anfang wollte ich es ja gleich wegschmeißen, weil du wirst ziemlich gehänselt als Apple-User. Du darfst nichts selbst machen. Alles das, was du machen möchtest.
Du meinst dominiert, gehänselt.
Ja, alles das, was du machen möchtest, das und nicht im Sinne von Apple ist, das will man dir verbieten.
Ja,
dass man da Jailbreaks machen kann, war schon mal ein ganz, ganz großer Fortschritt, dass man auch andere Software, die nicht im App Store gelandet ist, weil sie zu gut ist dafür, dass man die dann auch laufen lassen kann, obwohl Apple das nicht will. Aber das ist schon ein Stückchen Freiheit, die man da hat.
Ja, aber Freiheit, die aus Apple-Sicht illegal ist. Aber nun gibt es etwas ganz, ganz Neues. Das iPhone, dem stehen ungeahnte Möglichkeiten bevor.
Jetzt geht's los.
Peter Welchering, schönen guten Tag.
Ja, hallo ihr beiden, Wolfgangs nach Köln.
Da gibt's was ganz Neues. Das Betriebssystem ist offengelegt, das gläserne iPhone ist da, oder wie ist das?
Naja, zumindest müssen die iPhone-Nutzer und die Apple-Freunde jetzt ganz, ganz tapfer sein. Denn auf einer Konferenz in Vancouver ist tatsächlich ein iPhone geknackt worden. Die SMS-Datenbank von diesem iPhone ist herunterkopiert worden. Also es sind Daten von diesem iPhone erbeutet worden. Und die beiden Computerwissenschaftler, die das gemacht haben, das war der Vincenzo Jozzo und der Ralf-Philipp Weinmann, die haben dann auch tatsächlich eine Schadsoftware auf dem iPhone ausführen lassen können. Und das ist eben bisher immer verneint worden. Das würde überhaupt nicht gehen. Es gab auch einige Angriffe, die nicht erfolgreich waren. Aber jetzt ist tatsächlich ein iPhone geknackt worden. Man hat das Betriebssystem dazu gebracht, dass es tatsächlich Schadsoftware von außen abarbeitet. Also das tut, was eigentlich dem Benutzer schadet und was eben ein Hacker dann will.
Ist das eine seriöse Quelle, aus der du das hast, oder mehrere seriöse Quellen? Denn eigentlich gibt es ja sowas bei Apple gar nicht.
Das ist eine sehr seriöse Quelle, denn das habe ich von den beiden Computerwissenschaftlern, die das gemacht haben. Und das habe ich vom Organisator dieses Hacker-Wettbewerbs in Vancouver. Mhm. Also insofern ist es sehr, 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 sehr seriös, ja.
Ja, Apple hat da auch schon reagiert.
Apple hat auch schon reagiert, denn die beiden Computerwissenschaftler, die das geknackt haben, die haben die Details dieses Hacks auch Apple zur Verfügung gestellt. Und Apple will sich nun darum kümmern, dass auch diese Lücke dann geschlossen wird. Wobei sie eben bisher immer davon ausgingen, weil es bisher noch niemand geschafft hat. Aber jetzt ist es passiert, weil es bisher noch niemand geschafft hat, sind sie bisher immer davon ausgegangen, dass eben so ein Hack auch gar nicht möglich wäre. Aber jetzt müssen sie sich darum kümmern, jetzt müssen sie das iPhone ein wenig härten.
Wie sind die denn in das iPhone reingekommen, in das Betriebssystem? Welchen Weg haben die beschritten?
Die haben eigentlich eine Methode genommen, die so neu schon gar nicht mehr ist. Denn die Angriffsstrategie, auf die sie sich bezogen haben, die nennt sich Return into libc, also hat mit dieser libc-Bibliothek zu tun. Die ist schon 2007 vorgestellt worden von Howard Schacham und anderen. Und dahinter steckt folgende Überlegung, folgendes Konzept. Wie bei vielen Computern besteht ja auch bei so einem iPhone Software aus ganz vielen Unterprogrammen und auch Softwaremodulen. Und deshalb muss ja dann eben ganz oft von einem Unterprogramm in ein anderes gesprungen werden. Und die Stellen, von denen dann aus so einem Unterprogramm weggesprungen wird, und die Stellen, wo es landen soll, wohin gesprungen wird und wohin nach erledigter Rechenaufgabe dann wieder zurückgesprungen werden muss, die werden in einem ganz speziellen Speicherbereich verwaltet. Und wenn ich einfach in diesen Speicherbereich hineingehe und statt einer Rücksprungadresse, die das iPhone-System, das Betriebssystem dort gespeichert hat, eine andere Adresse eingebe oder Schadfunktionen eingebe, dann kann so eine Schadfunktion ausgeführt werden. Und genau das haben eben Vincenzo Jozzo und Ralf-Philipp Weinmann nach den bisher vorliegenden Informationen gemacht. Und die Funktion, die sie dann in Vancouver gezeigt haben, war eben die Funktion, hol mir mal die Datenbank mit den SMS-Daten runter. Aber man kann beliebige Funktionen, also beliebige Schadsoftware auf diese Weise ausführen lassen.
Ist denn bekannt, wie sie den Return-Stack manipulieren konnten?
Ja, auch das ist bekannt. Die haben das mit einem Speicherüberlauf gemacht, also auch eine klassische Methode.
Ja.
Wobei dieser Speicherüberlauf allerdings von den beiden nicht bestätigt wurde, aber alles deutet auf diesen Speicherüberlauf hin. Also die Informationen, die so von Vancouver nach Europa gekommen sind, die lauteten so, die beiden haben geguckt, Sprungadressen haben auch beim iPhone-Betriebssystem immer eine bestimmte Länge, das ist bei allen Betriebssystemen so. Und wenn nun mit dem iPhone auf eine bestimmte Webseite gesurft wird, dann werden ja von diesem Webserver oder von dieser Webseite, wie man so will, ganz unterschiedliche Parameter mitsamt der Webadresse mit den Datenpäckchen übermittelt. Und wenn jetzt die Systemprogramme des iPhones die Länge von Eingabevariablen nicht überprüfen und auch nicht limitieren, dann kann beispielsweise eine Variable mit übergeben werden, zusammen mit der Webadresse in so einem Datenpäckchen, in den Header-Daten, in den Kopfdaten, die eben länger ist als so eine übliche Rücksprungadresse, mit denen das Endgerät, in dem Fall etwa das iPhone-Betriebssystem, dann arbeitet. Und wenn sowas passiert, also wenn eine Rücksprungadresse gegeben wird oder eine Variable, die länger ist als so eine Rücksprungadresse, dann kann tatsächlich die Eingabevariable oder die Rücksprungadresse, die an dieser Speicherstelle liegt, einfach überschrieben werden. Also das ist dann eben klassischerweise ein Speicherüberlauf. Und wenn dieser Speicherüberlauf stattgefunden hat, dann bin ich in genau diesen Speicherbereich eingebrochen, in dem eben die Rücksprungadressen verwaltet werden. Und dann kann ich mit dieser Funktion Return into libc tatsächlich solche Schadcodes zusammenstellen und ausführen lassen.
Also im Prinzip kann ich ja alles Mögliche dann machen. Ich kann ja dann auch irgendwelchen anderen Schadcode nachladen.
Ja, in beliebiger Länge, und ich kann wirklich dann mit diesem iPhone alles machen, was ich will. Das ist dann sozusagen mein iPhone, wenn ich das an dieser Stelle geknackt habe. Aber das macht diesen Hack eben auch so bedeutsam, weil genau dieser Angriffsstrategie bisher nie funktioniert hat. Die ist von ganz vielen Leuten ausprobiert worden, aber Jotze und Weinmann haben das jetzt tatsächlich geschafft, genau mit dieser Angriffsstrategie das iPhone so zu knacken, dass dann von außen dieses iPhone quasi gesteuert werden kann. Und beispielsweise können dann auch Mails abgefangen werden, mitgelesen werden, das iPhone kann als Wanze benutzt werden, wenn man eben entsprechende Schadsoftware dafür schreibt. Das haben die alles nicht getan, muss man auch sagen. Die haben nur eines gemacht, die haben die SMS-Datenbank geklaut.
Es wäre dann sogar denkbar, dass man Telefonate mithört.
Das wäre genauso gut denkbar. Alle Funktionen, die das iPhone normalerweise hat, können auf diese Weise manipuliert werden.
Ob Apple denn viel dafür bezahlt, dass diese Lücke nicht publik gemacht wird, zumindest nicht der Weg, wie man sie erreichen kann?
Ja, den haben wir das schon ein bisschen erklärt.
Eben, das ist ja schon, so ein ganz schon kleines bisschen,
kleines
aber
bisschen, ja.
Man muss noch ein paar Details auch des iPhone-Betriebssystems kennen und wissen, damit man das dann wirklich machen kann.
Ja. Vielleicht programmiert ja einer mal einen USB-Stick daran, das wäre ja auch nicht schlecht.
Ich glaube, die will Apple aber verbieten, die USB-Sticks. Ne? USB-Sticks und Flash haben bei Apple, glaube ich, ganz schlechte Karten.
Ja, das kann doch jetzt einer machen.
Naja, wollen wir mal sehen. Nach meinen Informationen soll, glaube ich, am 22. Juni das nächste iPhone vorgestellt werden. Habe ich gestern Abend einen Anruf bekommen und da war jemand, der mir seit Jahren bekannt ist und der hat mir das erzählt und ich war eigentlich ganz überrascht.
Die Nummer 4?
Mhm. Mhm. Gibt es da schon irgendetwas Näheres dazu zu sagen?
Ja, munkelt man ja, es soll kommen.
Hm. Ja, außer diesen Munkeleien, dass es kommen soll, weiß ich da auch nichts. Nee, aber da wird es bestimmt spannend sein, sich dann mal anzuschauen, ob genau diese Sicherheitslücke dann geschlossen ist.
Genau, das war eigentlich so der Hintergedanke bei mir. Das wäre nun für Apple tatsächlich eine Möglichkeit, von vornherein dafür zu sorgen, dass das Ding dicht ist. Aber ansonsten...
Das schafft man doch, glaube ich, nie, oder?
Zumindest diese Lücke, ja.
Ja, für ein paar Jahre oder so. Und dann ist es doch wieder passiert irgendwie.
Ja, es ist schon ganz erstaunlich, dass wir Menschen kaum in der Lage sind, alle diese Sachen vorherzudenken. Das ist eigentlich so eine philosophische Frage, denke ich mir mal. Lib-C-Problem ist ja bekannt. Warum gehen die Hersteller eigentlich nicht von vornherein hin und sagen, gut, wir lösen das Problem und sorgen dafür, dass es bei uns nicht passieren kann. Hast du eine Vorstellung, warum das so ist? Sind das Kostengründe, Peter, oder ist das eigentlich nur Trägheit oder so nach dem Motto, wird schon nichts passieren, oder?
Ich glaube, das ist eine Gemengelage. Also um bei der Philosophie zu bleiben, zunächst mal wirklich 100% fehlerfreie Software. Wird es wohl wirklich nie geben. Ne? Und das Zweite dann, ja, es ist wirklich wohl eine Gemengelage. Natürlich spielen bei Softwareentwicklungen, auch bei so einem Betriebssystem, immer Kostengründe eine Rolle. Natürlich spielt bei so einem Betriebssystem immer auch der Zeitfaktor eine Rolle. Natürlich spielt bei so einem Betriebssystem immer auch eine Rolle, dass es ja inzwischen enorm komplex ist und da kann man nicht an alle möglichen Parameter denken und alle möglichen Parameter immer wieder überprüfen und dann passiert sowas eben. Hm. Wie jetzt beispielsweise diese kombinierte Angriffsstrategie. Also auch wenn man diese Angriffsstrategien jeweils für sich nimmt, passiert ja nicht viel. Hm. Aber wenn man gerade die beiden kombiniert, erst den Speicherüberlauf und dann an der richtigen Stelle die Rücksprungadressen überschreiben und mit Return into Lib-C-Funktionen arbeiten, dann kann man eben was ausrichten.
Ja. Und es ist ja auch so, dass man an solche heiklen Sachen lässt man ja nicht allzu viele Programmierer ran. Das will man ja klein halten, das soll im ganz kleinen Kreis passieren. Und dann sind es eben nur ein paar Leute, die sich da Gedanken machen können, was passieren könnte und nicht die Welt. Und diese paar Leute, die Gedanken sind dann zu wenig, um alles ausfindig zu machen, was passieren könnte.
Peter, herzlichen Dank für diese Information. Es war mal wieder interessant, dir zuzuhören. Darf ich dir denn Kopien von erbosten Apple-Jüngern weiterleiten, die uns demnächst erreichen werden?
Ja, kannst du gerne machen. Ab und an bekomme ich auch ein paar Mails und ich versuche dann immer auch auf die meisten ganz, ganz unemotional zu antworten.
Also von mir kriegst du keine, ich verspreche es dir, obwohl ich ein iPhone habe.
Ja, vielleicht
das ist deswegen. Schon mal ein
Anfang. Ja. Okay, tschüss Peter.
Tschüss nach Köln.
Ja, wir sind mal wieder soweit und sind mit Dachstuhl verbunden. Da haben wir ja schon öfter unsere Interviewpartner hergeholt. Diesmal ist es ein Professor von der Fernuniversität in Hagen. Er heißt Friedrich Steinmann und er hat ein etwas kompliziertes Thema. Da müssen Sie uns helfen dabei, Herr Steinmann.
Ja, so kompliziert ist es gar nicht. Dazu komme ich aber gleich später noch. Also das Thema unseres Seminars ist lediglich etwas schwierig auszusprechen, weil es recht lang ist. Also es heißt Relationen, Objekte, Rollen und Abfragen in modernen Programmiersprachen.
Aha, da muss man sich aber schon vieles vorstellen.
Ja, vor allem muss man den Titel ablesen, weil er so lang ist. Ja, also am besten ist es vielleicht, wenn ich einfach mal die einzelnen Komponenten dieses Titels kurz erläutere. Relationen. Das kommt im Wesentlichen aus dem Gebiet der Datenbanken, zumindest in dem Kontext, in dem wir es hier behandeln. Relationale Datenbanken ist überhaupt nichts Neues, gibt es schon seit über 30 Jahren. Objekte, das bezieht sich auf objektorientierte Programmiersprachen und das ist genauso alt, also auch schon mindestens 30 Jahre alt und das ist in gewisser Weise auch der Reiz dieses Seminars. Rollen kann man sich vorstellen als ein mögliches Bindeglied zwischen Relationen und Objekten. Und Abfragen ist das, was man in der Regel tut mit Datenbanken, indem man nämlich die Informationen, die man irgendwann mal mühevoll da reingegeben hat, irgendwann auch wieder versucht herauszuholen. Und zwar nicht unbedingt genauso, wie man sie eingegeben hat, sondern irgendwelche Kombinationen von Daten abfragen eben.
Jetzt sagen Sie es doch mal auf Englisch. Das klingt nämlich noch besser.
Den Titel.
Ja.
Relationships, Objects, Roles and Queries in Modern Programming Languages.
Ja. Als ich das gelesen habe, konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen.
Nein, es klingt natürlich auch gleich wesentlich wissenschaftlicher.
Ja. Aber das ist ja Englisch, sprechen Sie ja mit den anderen Kollegen, denn da ist ja auch jemand von USA dabei. Und
ja, es ist sogar so, ich meine, das ist ja heute verstandard, dass auch die deutschen Kollegen sich Englisch unterhalten, selbst wenn sie allein sind auf solchen Seminaren. Naja, das ist so, ja. Es ist die Mehrheit, ist englischsprachig.
Okay.
Es ist also keinesfalls deutsch dominiert, aber das ist ja auch die Idee von Darkstuhl, es soll ja international sein. Ja.
Lassen Sie mich mal ganz kurz hier an dieser Stelle einhaken. Was ist das eigentlich? Der Titel hört sich gut an, egal ob Englisch oder Deutsch, aber was machen Sie wirklich? Wie kann man das umschreiben?
Ja, also wir versuchen ein Problem zu lösen und zwar ein sehr praktisches Problem. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass sowohl die relationalen Datenbanken als auch die objektorientierten Programmiersprachen mindestens 30 Jahre alt sind und sie sind immer noch da. Das heißt, in unserer schnelllebigen Disziplin, sie sind erfolgreich. Sie sind sehr erfolgreich und wenn Sie heute ein Unternehmen nehmen, ein größeres auf jeden Fall, dann werden Sie dort sehr wahrscheinlich eine relationale Datenbank vorfinden und Anwendungsprogramme, die in einer objektorientierten Programmiersprache geschrieben sind. Und das Problem ist, dass die beiden nicht zusammenpassen. Das ist auch keine neue Erkenntnis, denn die haben eigentlich noch nie zusammengepasst. Es ist nur immer noch so, dass man noch nicht die ideale Lösung gefunden hat, diesen Abstand oder wie man dann auch sagt, Übergangswiderstand zu überbrücken, also die beiden aneinander anzugleichen. Und die Standardlösung, die Sie heute vorfinden werden, ist, dass man die relationalen Datenbanken näher an die objektorientierten Programmiersprachen heranbringt. Also die relationalen Datenbanken mussten sich verändern. Und das, was wir untersuchen, ist der umgekehrte Weg. Wir versuchen oder überlegen uns, wie man die objektorientierten Programmiersprachen verändern kann, dass sie näher an den relationalen Datenbanken dran sind, um eben diesen Übergangswiderstand zu verringern.
Gibt es denn da eklatante Beispiele, wo es nicht zusammenpasst, so zur Verdeutlichung?
Ja, da müsste man natürlich schon ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie. Die relationalen Datenbanken sind zumindest in ihrer reinen Form relativ flach. Das heißt, sie haben keine Verschachtelung, keine verschachtelten Strukturen. In der objektorientierten Programmierung ist die Vererbung oder auf Englisch auch oder leicht verwandter Begriff, das sogenannte Subtyping, absolut dominant. Sie werden keine Programmiersprache finden, keine objektorientierte, in denen das nicht präsent wäre. In den relationalen Datenbanken findet man es nicht. Ein anderer Unterschied ist, die relationalen Datenbanken basieren auf einem mathematischen Kalkül, dem Relationenkalkül. Damit kann man dann auf eine sehr elegante mathematische Art und Weise Abfragen formulieren. Die objektorientierten Programmiersprachen basieren im Wesentlichen auf Zeigern, also Verweisen zwischen Objekten. Das ist viel weniger mathematisch, viel weniger deklarativ. Da muss man eben sehr viele Kommandos, Befehle, Imperativ hinschreiben. Und das sind einfach zwei Welten, die zwar Berührungspunkte haben, aber eben doch so unterschiedlich sind, dass man diesen Übergang von der einen Welt zur anderen immer merkt.
Und wie stellen Sie sich das jetzt vor, die Annäherung von einer Sprache zur anderen und vielleicht von beiden Sprachen zueinander?
Ja, eine offensichtliche Möglichkeit ist natürlich, die objektorientierten Programmiersprachen zum Beispiel, um Relationen zu erweitern. Sowas hat es auch schon in der Vergangenheit schon gegeben. Man muss aber beobachten, dass diese vorgeschlagenen Erweiterungen in der Praxis keinen so rechten Anklang gefunden haben. Also sie haben in gewisser Weise nie den Elfenbeinturm verlassen. Und an der Stelle kommen dann vielleicht die Rollen ins Spiel, die wir bislang noch nicht erwähnt haben. Man kann sich nämlich vorstellen, wenn Sie eine Beziehung, also eine Relation zwischen zwei Objekten haben, dann spielen beide Objekte in dieser Beziehung jeweils eine Rolle. Diese Rollen unterscheiden sich. Das ist eine Rolle auf der einen Seite und eine Gegenrolle auf der anderen Seite. Und Rollen sind anders als Relationen immer auf einzelne Objekte bezogen und nicht auf Paare von Objekten. Und so kann man sich vielleicht eine Brücke vorstellen zwischen dem der objektorientierten Programmierung, in der es um einzelne Objekte geht, und der relationalen Welt, wo es eben um Paare oder Tripel von Objekten geht, in dem diese Objekte alle Rollen spielen. Und so kann man sich vorstellen, so ungefähr bildlich kann man eine Brücke konstruieren.
Was hat denn die Diskussion so gebracht? Es sind ja, wie viele Leute waren denn da?
Wir waren 23.
23 Leute. Was hat die Diskussion so gebracht?
Die Diskussion hat gebracht, dass wir natürlich, wie das in der Wissenschaft üblich ist, eigentlich alle angereist sind mit unseren eigenen Vorstellungen. Und wir natürlich auch, damit wir ja publizieren können, uns auch immer unterscheiden müssen von unseren Kollegen. Wir können ja nicht sagen, ja, was der gesagt hat, das finde ich auch und ich mache es genauso und das ist super. Sondern wir müssen ja uns profilieren gewisserweise mit eigenen Ideen. Die Diskussion hat gebracht, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Und das war aber auch das Ziel des Seminars, denn ich meine, ein Problem bei der Forschung ist natürlich, wenn man lauter Einzelkämpfer hat, von denen keiner ein wirklicher Star ist sozusagen, der dann also angebetet wird wie Bill Gates oder Steve Jobs, sodass dann alle dasselbe machen, sondern wenn es alles sozusagen gleichrangige Kollegen eben sind mit einzelnen Ideen, dann wird meistens nichts draus, weil es keine Sichtbarkeit gibt, zumindest nicht auf breiter Ebene. Und wir haben jetzt eigentlich festgestellt, dass wenn wir das alles zusammentun, was wir gemacht haben, so ein bisschen angleichen und dass wir sowohl uns noch jeder Einzelnen profilieren können, als auch einen schönen gemeinsamen Kern haben, den man vielleicht mal irgendwie, sage ich jetzt mal, auf einen Podest stellen kann, auf einen Sockel stellen kann und dann kann man sagen, warum machen wir es nicht eigentlich nicht alle so?
Sie sind bisher sehr wenig konkret geworden für meine Vorstellung. Sie haben also weder gesagt, welche Datenbanken das sind, die Sie verknüpfen wollen, mit welchen objektorientierten Sprachen. Können Sie da mal ein Beispiel geben?
Ja, also ich möchte jetzt keine Produktnamen nennen, wobei das natürlich schwierig ist. Wenn ich sage eine relationale Datenbank, dann weiß eigentlich jeder.
Oracle, oder?
Zum Beispiel, ja. Oracle, dann gibt es natürlich auch freie Datenbanken, also die offen entwickelt werden, es keinen eigentlichen Besitzer gibt. Da gibt es zum Beispiel MySQL-Datenbank. Mhm. Auf der anderen Seite Programmiersprachen, natürlich die Sprache der Objektorientierung, über die jeder redet, Java, ganz klar. In jüngster Zeit hat allerdings Microsoft mit seinen .NET-Sprachen, das sind C-Sharp, Visual Basic for .NET und so weiter, einen sehr großen Schritt getan in Richtung Anbindung von Programmiersprachen an relationale Datenbanken, indem man in den Programmiersprachen, in der Syntax der Programmiersprache, in den Regeln der Programmiersprache Anfragen hinschreiben kann, die gegen eine Datenbank ausgeführt werden und die aber, anders als das bis vorher der Fall war, nicht zusammengesetzte Zeichenketten sind, die man an eine Datenbank übergibt und die Anfragemaschine der Datenbank wertet die dann aus, sondern sie werden eben auf der Seite der Programmiersprache, in der Syntax der Programmiersprache ausgedrückt, werden dort auch einer Typprüfung unterzogen. Das heißt, man kann zur Übersetzungszeit schon feststellen, ob da vielleicht Fehler drin sind. Und erst wenn das alles okay ist, wird die Datenbank aufgerufen und das ist ein großer Fortschritt. Und dann haben wir aber auch Vertreter gehabt, die ganz andere Programmiersprachen genommen haben, zum Beispiel Smalltalk, ein Veteran der objektorientierten Programmierung, oder auch eigene Programmiersprachen entwickelt haben. Auch den Fall gab es.
Und diese bisher etablierten Programmiersprachen, die Sie auch schon angesprochen haben, die können Sie ja nicht einfach so ändern. Die gehören ja irgendjemand Fremden. Ist das jetzt eine Zwischenschicht, die Sie da entwickelt haben?
Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt sogenannte Bibliotheksansätze, in denen eben einfach eine Menge von wiederverwendbarer Software zur Verfügung gestellt wird, die diese Anpassung vornehmen. Und es gibt aber auch Kollegen, die tatsächlich den Compiler anfassen, die also die Sprachdefinition verändern und die Sprache erweitern um neue Schlüsselwörter, um neue Ausdrücke, Ausdrucksmöglichkeiten. Und dann muss man eben statt des Standard-Java-Compilers eben diesen veränderten Compiler verwenden.
Wer hat einen Vorteil davon, wenn Sie Ihre Sachen dann veröffentlichen? Ja, die müssen mehr lernen.
Ja, die Studenten, ja, sicher. Also der Vorteil hätte normalerweise der Anwendungsprogrammierer, der sich weniger Gedanken machen muss über überflüssige Sachen, also über die Gedanken über die Anbindung der relationalen Datenbanken an seine Programme, die letzten Endes immer gleich verläuft. Das, was man auch Stereotypen-Code nennt, also Code, der irgendwelche Muster verfolgt, das ist langweilig und trotzdem gleichzeitig fehleranfällig. Also den Vorteil haben die Programmierer, weil ihre Programme kürzer werden und besser lesbar. Und den Vorteil haben, schneller nicht unbedingt, aber den Vorteil haben letzten Endes natürlich auch die Firmen, wenn man voraussetzt, dass wenn ein Programmierer weniger schreiben muss und vor allem weniger überflüssiges Zeug schreiben muss, dass man letzten Endes auch weniger Fehler im Programm hat.
Herr Professor Steinmann, ganz kurz noch, wie heißt Ihr Lehrstuhl an der Fernuniversität?
Das ist das Lehrgebiet Programmiersysteme.
Also das ist ein, das gehört auch alles dazu mit den Datenbanken, dieser.
Die Datenbanken gehören nicht dazu, nee. Aber Datenbanken, wir sind eigentlich, und das ist das Schöne an diesem Seminar, die Sachen, die wir besprechen, sind alle sehr fundamental. Aha. Und eigentlich jeder, ich sag mal heute mit einem Bachelor, früher mit einem Vordiplom, Informatikstudent, hätte sich in dieses Seminar reinsetzen können und hätte die Probleme, nicht unbedingt die Lösung, aber die Probleme alle sofort verstehen können.
Aha. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant.
Ja, gerne.
Und schönen Tag noch.
Schönen Tag.
Danke gleichfalls. Auf Wiederhören.
War eigentlich ganz schön schwere Kost, was wir da eben verbreitet haben.
Ja. Aber das wird geliebt draußen, das weiß ich genau, weil man die sonst natürlich überhaupt nicht hört.
Ja, gut.
Ja, und
es ist klar, wer interessiert sich dafür, aber man muss es ja eigentlich sagen, weil das ja auch Themen sind, die unsere Welt beeinflussen. Ja, und zwar so, wie wir es normalerweise gar nicht mitbekommen. Wir sehen es ja so gar nicht. Ja.
Also mir gefällt sowas. Also ich höre sowas ganz gerne. Ja. Deshalb höre ich auch nicht unbedingt den Mainstream im Radio, sondern immer Sendungen, die sich ein bisschen abseits bewegen. Mhm. Und das war's dann für heute.
Ach, den Mainstream kann ich hören, wenn ich hier an die Straßenkante gehe.
Dann hörst du den Mainstream?
Ja.
Was ist denn das?
Ja, der Straßenverkehr, der da vorbeiflitzt.
Ach so, naja.
Der streamt da vorbei, ja.
Ah, das Streamen ist nichts Neues, ne?
Ja, nee, das ist absolut.
Und das ist ja auch zum
Beispiel. Der Rhein streamt ja auch da Richtung Meer.
Zum Beispiel auch so eine Leihmutter ist auch nichts Neues. Es gibt ja das Lied, komm auf die Schaukel, du Liese.
Ja, genau. Ja,
also Die Leasing-Mutter, die gibt's ja schon.
Ja, genau.
So, das war's für heute. Nicht ganz ernst zu nehmen, der Schluss, aber Daumen nach oben.
Und immer ein Bit übrig.
Und ahoi, ahoi.
Egal wo.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.